Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 418 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns zuhören und die von unserer überlangen Sendung vergangene Woche, also am Ostermontag, nicht noch heute so ermattet sind, dass sie nicht hören können. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da.
Ja, und ich bin einer, der zuhört, was du da gesagt hast, und war eigentlich nichts auszusetzen daran. Also okay, dann machen wir einfach. Ich begrüße auch alle und auch die, die mit einem kleinen Ohrhörer im rechten oder linken Ohr uns zuhören. Vor allen Dingen aber die, die mit dem Lautsprecher uns hören.
Um das Ganze abzuschließen, möchte ich auch ganz alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Und wir haben mal wieder versucht, einen kleinen Korb von Themen vorzubereiten, der Ihnen hoffentlich etwas bringt und Ihnen auch gefällt.
Ein Korb von Themen, das hast du aber fein gesagt.
Korb von kleinen
Jetzt im
Dingen.
Frühling ein Korb von Themen.
Ja, ja. Das habe ich 4 Wochen lang geübt.
Echt? Wo lässt du denken?
Das sage ich nicht. Na, gehst du auch dahin.
Ah ja, na gut. Bist ja gemein. Ja, denken, das ist ja so eine Geschichte. Das fällt dem einen oder anderen nicht ganz so leicht. Und ich habe da, wie komme ich jetzt von dieser blöden Nummer eigentlich runter? Gar nicht. Ich will eine Sauerei erzählen. Ich weiß, das sind sie gewohnt und viele sagen jetzt so. Aber diesmal geht's nicht um die Schlapphüte. Diesmal beschimpfe ich keine Regierung. Diesmal gar nicht, sondern diesmal geht's um Online-Händler. Da gibt's nämlich Kerle dabei. Also Schweinerei wäre ein Lob. Und zwar, wir wissen ja alle, der Verkauf über das Internet, der nimmt immer mehr und mehr zu. Also in Deutschland sind es, glaube ich, schon über 40% aller Kunden, die bereits mehr oder weniger im und über das Internet kaufen, mittels ihres Smartphones. Diese kleinen geliebten Klugklauts. So, und jetzt kommt eine Sache, da habe ich erst gedacht, die ist vom 1. April. Nee, war nicht, war später. Und zwar hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Stichproben ermittelt, dass oft Leute, die mit dem Smartphone etwas im Internet kaufen, bestellen, ordern, viel mehr bezahlen müssen als jemand, der das mit dem normalen PC macht. Vielleicht werden Sie sagen, hä? Habe ich mich verhört? Nein, Sie haben sich nicht verhört. Beispiele zum Beispiel. Da haben wir also zum Beispiel die Baumarktkette Hornbach. Die haben da so eine Aktion, die heißt Raus damit. Und da haben wir also so eine Geschichte, dass man auf der Mobilseite, das ist ja eine extra Seite im Internet, weil der ein kleineres Fenster hat, das Guckloch ist ja viel kleiner als am großen Computer, Artikel nicht findet oder teurer findet, die auf der normalen PC-Seite, sage ich mal, da sind. So extreme Geschichten bei habe ich hier gelesen, bei notebooksbilliger.de, vom Smartphone ein Ultrabook bestellt für 900 Euro. Das gleiche über den PC bestellt, 700 Euro. Ja, 900 zu 700. Sag mal, ist das noch normal? Also ist aber nicht nur bei notebooksbilliger.de, sondern auch bei Capelli Shop, bei Comtech, bei Cyberport, bei Technikdirekt, bei Urzeit.org, bei Der Wall Design, bei Otto, bei Trendaffe und so weiter. Zum Beispiel haben wir bei Comtech ein 47 Zoll TV-Gerät. Kostet auf der mobilen Webseite 1.150 Euro und vom PC bestellt nur 1.000 Euro. Im Capelli Shop hatte man eine Wintermütze für 4 Euro kaufen können. Wenn man sie mobil bestellt hat, hat sie 10 Euro gekostet. Und so weiter. Also, das ist eine Sauerei. Keine kleine, sondern eine riesige. Eine absolut riesige. Aber es gibt noch andere Sachen. Dass sich Preise während des Bestellvorganges ändern. Im Otto-Shop zum Beispiel hat jemand mit einer iPad-App eine Sony-Kamera für 150 Euro bestellt. Als er hinterher in den Warenkorb geguckt hat, stand die auf 170 Euro. Warum, ist nicht ganz so klar. Aber es ist wohl auch so, dass ich beim Mediamarkt, bei Konrad, selbst bei eBay und bei Amazon die Preise während des Bestellvorganges geändert haben. Also, vorsichtig sein, aufpassen. Und erstmal würde ich sagen, nicht vom diesem kleinen Kluglaut irgendetwas bestellen, ob es jetzt ein iPhone, iPad oder Android ist überhaupt vollkommen egal, sondern guckt mit dem Computer da rein, warum auch immer, aber wahrscheinlich mögen diese Händler diese kleinen Teile nicht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Provisionen verlangt, nur weil deine App auf so einem kleinen Gerät läuft und auf meinem Rechner bin ich ganz normal mit meinem Firefox oder einer ähnlichen Teil im Internet. Sauerei mal wieder riesig groß. Und seriös scheint diese Information zu sein, denn wie gesagt, sie ist von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen aufgedeckt worden.
Da hat er wieder seine Dinge drauf. Der ist Kluglaut. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Was will der eigentlich damit? Was ist denn das Kluglaut? Klug ist, meint er jetzt smart? Und wieso kommt das Phone da als laut? Ja, Phone ist laut, ja. Ja, er hatte ja schon mal solche Dinge gehabt, die waren fürchterlich. Gogle war immer sein Lieblingswort und er meinte damit, na, heute sagt er, glaube ich, Google und kein Gogle mehr. Und er hatte noch andere Dinge. Was war das denn eigentlich? Es war immer, man musste immer drüber nachdenken, was meint der eigentlich? Was ist mit dem Kluglaut?
Ja, ich weiß das ja selbst nicht mehr, weil ich bin so kreativ, wenn ich was brauche, fällt mir das ein. Und wenn du darüber nachdenken musst, was ich sag, ja, was Besseres kann doch nicht sein. Du bist eben dann ein Kluglaut. Geistessportler und bleibst im Training.
Was ist mit Kluglaut?
Ja, du hast es doch schon selbst rausbekommen.
Klug?
Du hast es doch schon selbst übersetzt.
Klug ist smart, meinst du?
Ja.
Und laut?
Du bist doch smart.
Laut?
Ja, ein Smartphone, Herr Back.
Ja, ist laut.
Ja, du weißt doch, wie laut die Dinger sind. Irgendwo fangen die unterwegs immer an zu brüllen. Ja,
du kannst doch die Lautstärke runterdrehen. Also das
stimmt. Ja, ich kann doch nicht zu jedem hingehen und sagen, mach dein Ding leiser.
Nee, klug, mittellaut. Damit bin ich einverstanden. Klug, mittellaut.
Klug, mittellaut.
Ja.
Übrigens,
ihr
redet jetzt gerade von Audio. Da hätte ich auch was zu bieten. Nicht von laut. Gut, die Überleitung ist jetzt nicht gut, aber irgendwie müssen wir aus der Nummer rauskommen. Das Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie, das IDMT, hat mal wieder eine Toolbox zusammengestellt, also eine Programmsammlung zusammengestellt für die Automatik-Qualitätsprüfung von digitalen Inhalten, Video- und Audioinhalten und für das AV-Management. Das IDMT kennen wir schon. Der Clemens Clausen hat uns mal was erzählt über ihr Partikel Sound, ihr Soundsystem zur räumlichen Schallverteilung. Das habe ich mir auf der Musikmesse übrigens nochmal angesehen. Das ist mittlerweile sehr schön weiterentwickelt. Vielleicht machen wir dort noch was drüber. Das war schon im Jahr 2012. Jetzt zur NAB in den USA, in Las Vegas, haben sie eben ihr neues Softwarepaket vorgestellt, um die Arbeitsabläufe in der Produktion zu vereinfachen. Muss ich mir eins vorstellen, man nimmt auf am Produktionsort, möchte denn feststellen, ob auch die Aufnahmen, die man gemacht hat, von der Bildqualität und von der Tonqualität her okay sind. Und jetzt kann man sich das Ganze nochmal anschauen, braucht also auch die Zeit, um das dann zurückzulaufen lassen, alles genau zu beachten. Was die Fraunhofer gemacht haben, die haben eine Software geschrieben, die schaut in diese Datensätze rein, in diese aufgezeichneten digitalen Daten rein und kann da zum Beispiel Störungen, Qualitätsmängel, so Blockartefakte, das kennt man ja auch schon mal, wenn man sehr schnell umschaltet, dass man da so Rechtecke sieht, also so MPEG-Artefakte sieht, oder dass man Unschärfen im Bild hat, oder dass man sogenanntes Ringing hat, also auch so unschärfe Verzerrungen in den Bildern drin hat. und ob die Ordnung der Halbbilder, für wenn man Interlaced aufgenommen hat, ob die auch segmentgenau trifft, also dass man nicht keine Halbbildsprünge drin hat. Denn es gibt Leute, ich sehe sowas nicht, aber es gibt Leute, die sehen das. Außerdem beim Schneiden kann es denn bei einem Halbbildsprung Probleme geben. Und das Ganze soll schon während des Produktionsprozesses, also während der Aufnahme oder direkt nach der Aufnahme analysiert werden, sehr schnell analysiert werden. Und dann weiß man, dass das Material, was man vorliegen hat, gut genug ist, um es dann hinterher in der Post-Production weiterzuarbeiten und bearbeiten. Denn man muss sich ja vorstellen, es wäre ja furchtbar, wenn man eine 10-Minuten-Szene gedreht hat, sitzt am Schneidetisch und stellt erst da fest, dass das Material unbrauchbar ist. Und wie gesagt, das alles wieder zu sichten, kann teilweise dann auch einfach zu lange dauern. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass man feststellen will, wie viel Musik oder wie viel Sprache habe ich in einem Filmstreifen drin. Also dass man eine automatische Musikanteilmessung macht, dass man sagt, habe ich, wie viel Musik und Sprache habe ich oder wie viel Sprache mit Hintergrundmusik habe ich oder wie lange ist überhaupt nichts da drin. Das kann wichtig sein, gerade wenn man Musiktitel hat für die Lizenzgebühren. Denn Musik ist ja lizenzpflichtig. Und wenn man Audioinhalte reinbaut von fremden Komponisten, muss man auch dann die entsprechenden Lizenzgebühren bezahlen. Und die ist oft abhängig von der Länge der Sequenz, die man genommen hat. Ein paar Takte sind sowieso meist frei. Ist man länger, dann muss man eben die Lizenzgebühren bezahlen, denn der Komponist will ja auch etwas von seiner Arbeit haben. Dann kann man noch was machen. Man kann im Prinzip aus Videosegmenten eine Quersumme errechnen. Ein Hashcode errechnen, wie wir das ja von Passwörtern kennen. Diesen Quellcode oder diesen Hash kann ich zum Beispiel denn nehmen und gucken, ob der in anderen Sequenzen von anderem Videomaterial wieder auftaucht. Das heißt, ich habe also eine 5-Sekunden-Sequenz, rechne den Hashcode out und schaue, ob diese 5-Sekunden-Sequenz in irgendeinem anderen Videomaterial wieder vorkommt und kann so sagen, okay, das Teil ist da verwendet worden, da verwendet worden, da verwendet worden. Das hat man schon mal öfter, wenn man sogenanntes Footage-Material nimmt, dass man also vorproduzierte Stücke nimmt, die man immer wieder in Filme oder immer wieder in Dokumentationen einbaut. Und das ist dann auch unter Umständen dient das zur Klärung von rechtlichen Fragen, ist mein Material bei jemand anders mit eingeflossen, der es gar nicht benutzen sollte, beziehungsweise wie viele Lizenzgebühren kriege ich dafür? Oder ich habe eine Videosequenz, habe ich die jetzt nun schon in meinem Film verbraten? Oder habe ich die noch frei und kann die weiterverwenden? Das ist auch ein automatisiertes Tool. Da kann man dann automatisch über Videosequenzen diese Analyse laufen lassen und kriegt dann digital die Ergebnisse wieder, also als Liste die Ergebnisse wieder. Und was man natürlich auch machen kann, ist eine Videosegmentierung. Die Videos sind ja heute nicht Vollbild aufgezeichnet, sondern die werden in der Regel in einem komprimierten MPEG-Verfahren aufgezeichnet, das jetzt, bitte erschlagt mich nicht dafür, ganz vereinfacht, ich habe ein Vollbild, ein sogenanntes Keyframe, und zeichne dann eine gewisse Zeit nur die Änderungen der Bilder auf, mache wieder ein Keyframe und zeichne dann wieder nur die Änderungen der Bilder auf. Das spart Bandbreite, anders wäre zum Beispiel digitales Fernsehen über DVB-T oder über Satellit nicht möglich, geschweige denn von Fernsehen über Internet. Wenn ich jetzt aber da Segmente rausschneiden will, ist es natürlich sinnvoll, dass ich an einem Keyframe anfange und an einem Keyframe ende. Wenn ich das nicht mache, muss ich den komplizierten Prozess des Renderings zwischen den Keyframes immer wieder vornehmen. Und wenn die unter Umständen sehr weit auseinander liegen, die Keyframes, die können schon mal ein paar Sekunden dazwischen sein, wenn ich ein nicht so gut aufbereitetes Material habe, dann ist es sinnvoll, dass ich diese Keyframes automatisch finde und die denn da schneide. Und dann kann man natürlich noch eine Bewegungsanalyse in dem Film machen. Man kann feststellen, ob das Ganzbild, Vollbild geändert wurde, also ob die Kamera geschwenkt hat, ob sie geneigt wurde, ob gezoomt wurde. Oder, was an sich ganz selten vorkommt, ob der Kameramann ein Bild verwackelt hat. Diese ganze Analysebox stellt also die IDMT den Videoproduktionsfirmen zur Verfügung. Und die können damit dann ihre Produktion zu optimieren und so schneller und, wie sie es alle wollen oder alle müssen, billiger produzieren. Es gibt dazu eine Webseite, das idmt.fraunhofer.de/AV-Toolbox. Da stehen dann weitere Informationen drüber, da gibt es auch detaillierte Sachen. Und es gibt, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gesehen habe, Beispielmaterial, das man sich ansehen kann. Ich halte es für eine sehr schöne Sache. Für den Privatmann ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber wenn Sie zum Beispiel eine große Videosammlung haben oder selber viel drehen, wie mein Freund Peter Gabani in München, der könnte sich mal überlegen, mit so einer Toolbox seine Filme versuchen zu segmentieren und dann in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen, um dann aus diesen Stunden von Material, die er hat, an Tierfilmen, da mal vielleicht einen kleinen, schönen Dokumentarfilm draus zu machen. Und das wird ihm sicherlich die Arbeit dabei erleichtern. Braucht ihr auch sowas?
Du redest und redest und redest. Können wir da nicht unser Fernsehprogramm mit dieser Box machen da? Kannst du da nicht mit?
Ja, das ist ja eine Software-Sammlung. Was man da als Ergebnis sieht, ist an sich recht unspektakulär. Es kommen ja nur irgendwelche alphanumerischen Werte raus. Der sagt eben, die Sequenz hat den Hecht sowieso und die taucht da und da und da und da auf. Oder er sagt, das Material ist in Ordnung oder das Material ist nicht in Ordnung. Oder das hat an Punkt 37.075 eine Störung, da ist ein Totkratzer drauf oder sonst was.
Aha. Ja.
Ich habe was Wunderbares. Ich habe was richtig Wunderbares.
Hast du es abgespeichert?
Selten habe ich so eine schöne Nachricht. Aber heute habe ich eine schöne Nachricht. Oh. Vor 4 Wochen habe ich darüber berichtet, dass die Dödels in der EU, muss ich jetzt ganz ehrlich so negativ sagen, die Netzneutralität kaputt machen wollten. Die wollten priorisierte Anwendungen haben und so weiter und so weiter.
Und
dann ist etwas passiert. Ich habe darüber berichtet, wir haben auch im Forum so einige Diskussionen dazu gehabt. Es ist schon eine Schweinerei, die dort geplant war die dort gemacht werden soll. Und dieser Verhandlungsführer von den Konservativen, dieser Pilar del Castillo, der hatte ja diesen Vorschlag da eingebracht. Das ging so nicht. Aber den armen Reinhard Bütikofer, ehemaliger Vorsitzender der Grüne und jetzt Parlamentsangehöriger im Europaparlament, dem hat es voll erwischt. Nämlich, nachdem das ruchbar geworden ist, was da passieren sollte, hat er über 100 Faxe und mehr als 30 E-Mails pro Tag bekommen in seinem Büro für Europaabgeordnete. Und außerdem hat diese, da gibt es so eine Kampagnenplattform, die nennt sich Kompakt, die hat auch noch eine, so eine Abstimmung initiiert. Und das sind 175.000 Unterstützerunterschriften eingegangen. So, nachdem jetzt die Basisdemokratie sich gerührt hat in Europa, haben dann die Linken, die Liberalen, die Grünen und so weiter sich entschieden, das ist jetzt knapp 2 Wochen her, in Brüssel eine gemeinsame geänderte Position zum digitalen Binnenmarkt zu finden. Und dass man diese, Sie haben es genannt, Überholspur im Internet verhindern müsse. Das heißt, die Einrichtung oder beziehungsweise im Einklang mit dem Grundgesetz der Netzneutralität sollen zukünftig die Internetzugänge für alle gleich zur Verfügung gestellt werden. Und das entspricht dem Grundsatz, dass der gesamte Internetverkehr gleich und ohne Diskriminierung, Einschränkung oder Störung unabhängig vom Absender, Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, Dienst oder Anwendung behandelt wird. Das finde ich eine wirklich tolle Aussage. So, allerdings die Einrichtung von Spezialdiensten für Fernsehübertragungen, Videokonferenzen und Gesundheitsdiensten in einer verbesserten Qualität soll weiterhin ermöglicht werden. Diese Dienste sollen aber logisch getrennte Kapazitäten und strenge Zugangskontrollen erhalten. Das hört sich nach einer vernünftigen Lösung an. Und ich meine, wenn man sich überlegt, Fernsehen braucht man nun mal bevorrechtigt, damit die Bilder, die Fernsehfilme nicht zur Videoshow mutieren. Und Gesundheitsdienst ist ja nun auch irgendwo wichtig. Finde ich, ist alles in Ordnung, finde ich toll. Die Provider dürfen also nicht irgendjemand diskriminieren, dürfen nicht irgendwelche Zugänge blockieren, sondern müssen alles das anbieten und übertragen. Das heißt also, es gibt in diesem Artikel 23 eine weitere Einschränkung. Da steht geschrieben, solche Dienste dürfen nur angeboten werden, wenn die Netzkapazitäten ausreichen und sie zusätzlich zu Internetzugangsdiensten bereitzustellen sind und sie der Verfügbarkeit der Qualitäten der Internetzugangsdienste nicht beeinträchtigen. Anbieter von Internetzugängen für Endnutzer diskriminieren nicht zwischen funktionierenden gleichwertigen Diensten oder Anwendungen. Also, mit anderen Worten heißt es, diese bevorrechtigten Dienste müssen auf einem anderen Weg abgehandelt werden und anders angeboten werden. Und alles andere muss, egal von wem, egal was es ist, egal wie es ist, egal woher es kommt, egal wohin es kommt, gleichberechtigt transportieren werden. EU, Dankeschön, ihr seid ja doch sowas zu gebrauchen. Ich bin stolz auf euch. Also, und es ist das EU-Parlament, muss man sagen, was hier gesagt hat. Kinder, das, was ihr euch da gedacht habt, geht nicht. Muss besser werden.
Was und macht jetzt kaum der war das durch das, kaum war das Gesetz in der Form vorgeschlagen worden, dann kamen dann auch die großen Verbände, die haben dann ihre Verärgerung kundgetan, Bitkom ist verärgert, die Vatem ist verärgert, die Agna ist Anga ist verärgert, die Telekom geht auf die Barrikaden. Also die Großen, denen die vorhatten, die Netzneutralität aufzuheben, sind auf die Barrikaden gegangen und die kleinen Firmen und die Politiker mittlerweile, die begrüßen das, genau wie wir diese Entscheidung des Europaparlaments für richtig gut finden und begrüßen. Denn die Netzneutralität war eine Grundidee, die Tim Berners-Lee hatte für das Internet, und die muss natürlich auch bewahrt bleiben.
Ja, und dass die Großen da rumjammern, ist ganz klar, denn sie wollten ja nun da mit diesen Dingen, was sie da versucht haben, für mich ziemlich durch die Hintertür durchzudrücken, mächtig Kasse machen. Natürlich wieder auf Kosten von uns. Aber jetzt haben wir ein Europaparlament, vor dem ich einen Hut ziehe. Ne, muss ich erst einen aufsetzen. Ich nehme eine Mütze aus dem Shop.
Was machen wir mit dem Bütikofer?
Den bedanken wir für die Arbeit. Denn der musste ja mit dem ganzen Kram da zurechtkommen.
Aber der wollte das doch gar nicht.
Hat von euch schon mal einer an der Börse spekuliert?
So, nee, Aktien, nein, ich bin zwar an der Börse verkauft gewesen in Düsseldorf, aber da habe ich nur Drucker repariert, aber ich spekuliert nicht.
Der Börsenhandel, so wie er in billigen Filmen zu sehen ist, ist ja tot. Es gibt den Handelssaal an sich nicht mehr, wo denn die, sieht ja immer toll aus, wenn die da rumlaufen, in USA sogar in ihrem blauen Jäckchen und dann mit irgendwelchen Zetteln winken und irgendwelche Deals abschließen. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Heute sitzen die Trader vor ihrem Bildschirm und machen da ihre Deals. Da wäre ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn die nicht einfach die Deals nur vom Computer machen ließen. Das nennt man Hochfrequenzhandel. Man muss sich das mal überlegen. Die brauchen für einen Abschluss 0,00025 Sekunden. Kann man sich nicht viel darunter vorstellen. Andersrum gesagt, die können 400 Trades, so nennt man es also, 400 Börsentransaktionen oder Aktientransaktionen pro Sekunde machen. 4000 Trades pro Sekunde. Jetzt sind Gott sei Dank denn schon mal die amerikanischen Behörden wach geworden, denn mittlerweile ist in den USA wahrscheinlich, also nach Informationen des Handelsblatts, in den USA 65% des Börsenhandels wird als Hochfrequenztrading gemacht, also Hochfrequenzhandel gemacht. In Deutschland sind es immerhin auch schon 40%. Das ist ganz viel. Aber jetzt ist die SEC, also die Börsenaufsicht, dahinterher. Das FBI soll Ermittlungen aufgenommen haben. Die Aufsichtsbehörde CFTC soll Ermittlungen angestellt haben oder erstellt Ermittlungen an, genauso wie die New Yorker Staatsanwaltschaft. In einigen Monaten will man damit weiter sein, denn der Verdacht liegt vor, dass diese Turbo-Trades, die also per Algorithmus nur handeln, dass die wie ein Insiderhandel bewertet werden könnten. Man muss sich das mal überlegen. Das war am 12. September 2012. Da fiel der Ölpreis innerhalb von weniger Minuten um 5%. Das ist also mehr, als man im Jahr für Festgeld oder sowas kriegt mittlerweile. Innerhalb von wenigen Minuten. Was war passiert? Wahrscheinlich, man kann es noch nicht genau nachweisen, wahrscheinlich haben die Hochfrequenztrader so schnell Ölpapiere scheinbar abgestoßen, um die dann hinterher, als der Ölpreis gefallen ist, um 5% wieder aufzukaufen. Also im Prinzip Leerverkäufe gemacht, so nennt man das, und haben dann hinterher gekauft, haben also auf fallende Kurse gesetzt und haben die mit ihrem Hochgeschwindigkeitshandel selber initiiert. Und diese Marktmanipulation, so nennen es die Ermittlungsbehörden, die soll jetzt endlich mal unterbunden werden. Man denkt darüber nach, dass man eine bestimmte Zeit, also so Endtransaktionen pro Zeiteinheit nur zulässt oder den eventuell total verbietet. Oder wenn man den Händlern nachweisen kann, dass die wirklich bewusst Kurse manipuliert haben, haben sie sich straffällig gemacht und dann werden sie vom Börsengeschehen ausgeschlossen. Ich hoffe, dass das durchkommt, denn der normale Aktienanleger, also wenn ihr jetzt Aktien anlegen wolltet, hättet ihr im Prinzip gegen die Trader keine Chance. Ihr kauft dann ein paar Aktien und könnt die höchstens ein paar Tage später wieder verkaufen. In der Zwischenzeit haben die mit dem Geld, das ihr in den Kreislauf einschießt, haben die ihr Geld verdient, indem die einfach den Aktien leer kaufen oder verkaufen und das einfach manipulieren, den Kurs, so dass sie hinterher Gewinn haben, ohne im Prinzip wirklich Geld eingesetzt zu haben. Vielleicht sollte man einfach eine Transaktionsgebühr einführen, so ähnlich wie Kontoführungsgebühren, 1 Euro pro Transaktion oder 100 Euro pro Transaktion.
Ein Zehntel oder 100%. Du machst mich völlig unglücklich. Ich habe einen Mining-Chip laufen hier bei meinem Raspberry Pi. Und der Mining-Chip, der meint, er könnte was machen, aber er kann nichts. Er ist zu klein, ist ganz allein und er kriegt keinen Bitcoin hin. Und wenn man so hört, dass da mittlerweile da in Amerika oder irgendwo anders Farmen angelegt werden mit Tausenden von diesen kleinen Teilen und die wollen Bitcoins rechnen, da bin ich mit meinem einzigen da, es sei denn, es wäre ein Genie. Aber ich glaube, ich werde da einpacken müssen und das wird nichts.
Ja, mach denn. Komm, leg da einfach noch ein paar tausend Raspberries dahin. Dann verdient wenigstens der Hersteller was daran. Mit den Bitcoins ist ja sowieso eine Sache. Die hohe Zeit der Bitcoins ist ja vorbei, seitdem die Börsen, die Handelsbörsen immer in Schwierigkeiten kommen. Offensichtlich sind einige gehackt worden. Man weiß teilweise nicht, wo die Gelder geblieben sind. Andere haben Konkurs angemeldet. Das ist sehr undurchsichtig, was da im Moment läuft. Das ist der Nachteil einer nicht geregelten Währung.
Nur die Raspberries kommen jetzt als Module. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen kräftiger dann, dass man mit Raspberry-Modulen und mit 100.000 von diesen Mining-Chips dagegen angehen kann und dann wahrscheinlich bin ich dennoch der Verlierer.
Sonst verhandelt doch mal mit so einem Hoch. Du musst erst mal 3 Millionen ausgeben, damit du 100.000 von diesen neuen Raspberries kaufen kannst, wenn sie dann auf dem Markt sind. Und dann, dass sie ja in Speicherriegelformen kommen, musst du dafür erst noch irgendwas haben, Hardware, damit die da aufgenommen werden. Nee, vergiss es. Geh lieber zu Microsoft. Vergiss. Die geben dir 100 Euro Rabatt. Die wollen ihre XP-Kunden loswerden und wissen nicht, wie sie das anstellen sollen. Dafür haben sie jetzt, glaube ich, am 2. April schon, also schon Anfang des Monats,
und die wollen auch
eingeführt,
gar keine
dass du das Surface Pro mit 128 GB für 549 Euro oder das Pro 2 mit 64 GB mit 164 GB, 128 GB und 256 oder 512 GB ab 759 Euro. Und da bekommst du 100 Euro Rabatt, ja, wenn du nachweist, ja, dass du von XP wechselst und jetzt ein neues dieses Surface Pro oder Pro
Windows 2 kaufst. Windows 95 drauf hast dann. Vielleicht.
Ach, pack ja auf.
Von XP runter auf Windows 95.
Ja, dein Denken ist rückwärts gewarnt. Wir sollten in den Shop sehen, da gibt es jede Menge Schnäppchen, habe ich gesehen. 8 T-Shirts sind da als Schnäppchen und vor allen Dingen der Regenschirm. Es kann kein schlechtes Wetter geben, weil den kann man im Moment gar nicht kaufen. Aber gucken Sie einfach mal rein, das ist interessant. Kommen Sie bei uns über die Homepage natürlich und ganz rechts in der Kopfleiste, da ist dann Shop draufklicken. Und dann kann man gucken, kaufen, machen. Und jetzt tun wir den Daumen nach oben, weil wir am Ende sind und der Bug sowieso immer reinlabert und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und
ist und das tschüss. Ein Verkäufer. Tschüss und zickezack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.